Freak Classic. Die besten Freak-Radio-Sendungen zum Wiederhören. Freak, 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 Freak.
Willkommen bei einer Sendung von Freak Radio zum Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Vorgestellt werden heute drei Initiativen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Den Anfang macht die Selbsthilfegruppe für Fibromyalgie. Anschließend erfahren wir mehr über ein Beratungsangebot für anonyme Spieler. Und last but not least stellen wir Ihnen einen Verein vor, der Menschen in Grenzsituationen begleitet. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzerkrankung, deren Ursachen bislang nur wenig erforscht sind. Betroffene verspüren Schmerzen am ganzen Körper, insbesondere in den Gelenken sowie im Bewegungsapparat. In den Praxen der Rheumatologen, also derjenigen, die sich mit Rheumaerkrankungen beschäftigen, sind Fibromyalgetika einer der größten Patientengruppen. Zu 80-90% sind Frauen betroffen von dieser Krankheit, aber auch Männer und Kinder können daran erkranken. Nehmen wir Platz genommen hier im Studio in der Argentinierstraße im Radiokulturcafé, hat nun Frau Linz. Frau Linz, Sie leben seit Jahren mit Fibromyalgie. Wie darf man sich den Alltag mit solch einer Erkrankung vorstellen?
Mein Körper sagt mir jeden Tag eigentlich, dass ich Ganzkörperschmerzen habe. Ich stehe in der Früh auf und brauche mindestens eine halbe Stunde, damit ich wenigstens selber auf die Toilette bzw. Mich unter die Dusche stellen kann. Auf jeden Fall sind das Muskel- und Gelenkschmerzen, die mich beeinträchtigen, schon eine Wasserflasche aufzumachen. Rheumatologisch kann leider nichts festgestellt werden. Und es wird besser im Laufe des Vormittags, wenn ich unter Bewegung bin. Auf jeden Fall, momentan lassen sich die Schmerzen ohne Cortison nicht wegbeamen oder wie auch immer. Auf jeden Fall beeinträchtigen sie mich seit 1999 und noch mehr, seit ich mein Kind geboren habe. Ich konnte mich 3 Monate lang ohne ärztliche Hilfe gar nicht um mein Kind kümmern und geschweige selber auf die Toilette gehen. Ich habe mir im Laufe der letzten 4 Jahre mehrere Gymnastiksachen, Trainingsangebote für mich durchgeschaut, ausprobiert, verschiedenste Ernährungen ausprobiert, und speziell auch mit Kräutertees. Aber anscheinend wird mich das ein Leben lang irgendwie wahrscheinlich begleiten. Und es sind immer nur kurzfristige Besserungen und die Schübe dauern bei mir, so wie bei manchen anderen, tageweise oder 2 Wochen, sondern bei mir dauern sie meistens so zwischen 2 Monate und ein halbes Jahr. Und dann ist für 2-3 Monate wieder ein bisschen eine Besserung. Aber im Großen und Ganzen beeinträchtigt mich das auch sehr in meinem Tun, was ich auch früher gemacht habe. Und ja, ich musste einige Freunde einbüßen. Ich habe meinen Beruf verloren. Zu anderen, die mir sehr wichtig sind, mit dieser Krankheit darüber überhaupt zu sprechen, fällt mir schwer, weil ich glückliche Tage mit meinen Freunden eher im Hintergrund habe und ich sie mit diesen Sachen, was mich jetzt beeinträchtigt, eher belaste, kommt mir so vor. Ja. Aber es ist generell.
Sie verzeihen, wenn ich Ihnen so uncharmant ins Wort falle, aber ich würde gern noch den Leiter der Selbsthilfegruppe für Fibromyalgie, Herrn Gerhard Zechner-Fleck, kurz vorstellen. Herr Zechner-Fleck, was gibt's denn von Seiten der Schulmedizin für mögliche Ursachen für diese Krankheit, die Frau Jutta Linz hier eben sehr eindrucksvoll beschrieben hat?
Es gibt keine. Von den Ersten aus, es gibt keinen Anfang bei uns. Das ist das Problem. Kein Arzt kann wirklich sagen, woher kommt es, warum und wieso, was ist einfach da. Sie haben auch keine wirklichen Therapien. Also medikamentös haben sie kaum für uns etwas. Und jeder Patient muss irgendwie versuchen, das Beste für sich selbst herausholen und das einfach durchzuhalten. Und sehr wichtig ist einfach, die Krankheit akzeptieren. Einfach sagen, ja, ich hab's und mit denen kann ich weiter tun. Wir können heute nicht erwarten, dass wir zu den Ärzten gehen und sagen, sie heilen uns. Es geht nicht.
Woran kann jemand erkennen, dass er möglicherweise an Fibromyalgie erkrankt ist?
Weil er undefinierbare Schmerzen hat. Sehr viele Schmerzen und undefinierbar. Und oft jeden Tag irgendwann. Und das einmal im Oberkörper, einmal in die Beine, dann in die Arme. Dann ist die Möglichkeit sehr groß, dass ein Patient, also dass die Fibromyalgie da ist.
Ich habe mich ein bisschen eingelesen in Vorbereitung auf diese Sendung. Die Diagnosezeit stand hier, liegt bei durchschnittlich 7 Jahren. Man geht hier allerdings von einer günstigen Schätzung aus. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es überhaupt eine zuverlässige Diagnostik diesbezüglich?
Ja,
eine zuverlässige Form der Diagnose.
Ja, so. Die Ärzte sagen, ja, sie ist zuverlässig mit den Triggerpunkten.
Was hat es mit diesen sogenannten Triggerpoints auf sich?
Die Triggerpoints, sie haben, zuerst haben sie 18 gehabt, jetzt sind sie, glaube ich, auf 12 zurückgegangen. Gell?
Ja.
Die müssen schmerzhaft sein. Das sind Druckpunkte im Rücken, auch vorne, aber die meisten im Rücken und die müssen schmerzhaft sein.
Das heißt, man klopft einfach oder drückt.
Man drückt drauf auf die Triggerpunkte.
Triggerpoint oder Tenderpoint.
Tenderpoints oder Triggerpoints, ja.
Vorher falsch gesagt.
Wenn sie schmerzhaft sind, dann ist.
Punkt für Punkt ab und wenn sie schmerzhaft sind, dann.
Natürlich werden auch alle anderen Möglichkeiten, also was Rheumafaktoren, alles wird ausgeschlossen und dann, wenn es nichts mehr überbleibt, dann ist es Fibromyalgie. Das ist im Großen und Ganzen noch immer eine Ausschlussdiagnose.
Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es?
Jetzt wird es kritisch. Da haben wir mal die Fiebertherapie. Das ist Erzeugen von künstlichem Fieber. Tut viel Leuten gut. Dann gibt es Akupunktur, Massagen. Was haben wir noch?
Ja, was ist? Auf jeden Fall ein leichtes Muskeltraining.
Ja. Das wichtigste ist Bewegung.
Auch bei Schmerzen Muskeltraining zu machen, ganz leicht. Dann manchen Leuten tut Wärme sehr gut, die mit radonhältigem Wasser zum Beispiel. Manchen Leuten gibt Kälte etwas. Da gibt es diese Kältekabinen, die was schon manche Kurorte anbieten. Ja, es gibt kraniosakrale Osteopathie.
Nur für alle nicht medizinisch Bewanderten, was versteht man darunter?
Kraniosakrale Osteopathie, da werden die Nerven bzw. ober den schmerzenden Muskeln langsam stimuliert und Therapeuten, die jahrelang eigentlich ausgebildet worden sind und es nur anwenden dürfen, wenn ein Not am Mann ist oder ja. Es kostet leider alles auch ein Geld und wird von der Krankenkasse nicht bewilligt und wir zahlen uns unsere Sachen alle selber.
Das Stichwort Geld bringt uns beinahe schon zum nächsten Thema. Neben mir sitzt nun Herr Gerald Feenböck. Herr Feenböck, Sie waren 10 Jahre spielsüchtig, haben früher als Taxilenker gearbeitet und arbeiten nun in einer Beratungsstelle für anonyme Spieler.
So ist es.
Herr Feenböck, wie sind Sie zum Spielen überhaupt gekommen? Wie tappt man da hinein?
Also in meinem Fall war es so, dass ich ja früher ein leidenschaftlicher Spieler so und so war. Mir hat jede Art von Spiel immer schon fasziniert, schon von Kindesbeinen an. Und irgendwann einmal bin ich dann zufällig im Prater geraten, bin dort an diese Spülautomaten gekommen und die haben mich relativ schnell gefesselt. Und dadurch, dass ich finanziell eigentlich immer gut da gestanden bin, speziell wie ich als Taxilenker gefahren bin, habe ich immer Geld einstecken gehabt. Und von daher hat es ziemlich lang gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich ein Problem habe, weil ich immer ein Geld gehabt habe. Also ich habe nie bis am nächsten ersten warten müssen, wenn ich keins gehabt habe, sondern ich habe ja am nächsten Tag wieder eins gehabt. Ne? Und so ist es halt immer schlimmer und schlimmer geworden, ja, bis dann alleinig schon fast nicht mehr gegangen ist.
Was macht es für Spieler so schwierig, sich die eigene, kann man sagen, Sucht einzugestehen?
Nun ja, in meinem Fall war es halt so, dass es hat einmal ziemlich lang überhaupt gedauert, bis ich begriffen habe, dass da irgendwas jetzt verkehrt rennt bei mir. Und dann habe ich mich halt vertröstet von, okay, dann machen wir ab morgen ist Schluss und dann ab übermorgen ist Schluss, nicht? Und solange man, also in meinem Fall war es so, solange ich Geld einstecken gehabt habe, war ich eigentlich immer der Versuchung ausgesetzt und habe der Versuchung immer nachgegeben, weil auf die Idee, dass ich an sich süchtig war, war ich ja gar nicht gekommen. Ne? Weil man kennt ja, also ich meine, in meinem Fall war es so, ich habe gewusst, es gibt Drogensucht oder Nikotinsüchtig, also alles, was man halt so mit Substanzen verbunden ist, aber nachdem ja das Spülen keine substanzgebundene Sucht ist, habe ich das gar nicht erkannt, nicht, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass man auch süchtig werden kann nach was, was man nicht dem Körper zuführt. Ne?
Wie sind Sie dann drauf gekommen, dass Sie doch süchtig sind?
Naja, ich habe im Prater auf einen dieser Automaten ein Pickerl oben gesehen, auf dem draufgestanden ist, wenn Sie Probleme mit den Spielen haben, dann wenden Sie sich an die anonymen Spieler und dort ist die Telefonnummer drunter gestanden und dort habe ich dann einmal angerufen. Dann ist es zum Termin gekommen, dann bin ich dort hingekommen und dann haben wir die dort erklärt, was mit mir los ist. Ne?
Was macht jetzt jemand, der Spieler berät, mit jemand, der zu ihm kommt und Rat sucht? Wie geht man vor?
Also bei uns ist es so, dass wir eine Vielzahl an Möglichkeiten haben, Betroffenen zu helfen. Nicht? Weil es hat ja jeder seine verschiedene, es sind ja nicht alle gleich, nicht? Jeder hat seine verschiedenen unterschiedlichen Facetten. Und jetzt ist so, wenn man zu uns kommt, es wird psychologische Hilfe angeboten, wir haben Schuldnerberatung, wir haben psychologische Unterstützung auch für Angehörige, wir haben Gruppentreffen, das heißt, am Wochenende, am Samstag kommen die Spieler gruppenweise zusammen, nicht? Also wir machen dort gemeinsame Freizeitaktivitäten und, nicht? Sodass man halt langsam wieder Fuß fasst. Nicht?
Jetzt, wenn jemand alkoholabhängig, drogenabhängig, süchtig nach irgendeinem Stoff ist, ist die Sache auch für die Krankenkassen relativ klar. Aber wie schaut es da mit Spielsucht aus? Ist auch das eine Krankheit, die von den Krankenkassen als solche anerkannt wird und wo auch die Behandlung übernommen wird?
Also in meinem Fall war es so, dass ich die Möglichkeit einer stationären Behandlung in Treffen gehabt habe und das ist sehr wohl von der Krankenkasse bezahlt worden damals, weil die Weltgesundheitsorganisation, glaube ich, seit den 91er Jahren die Spielsucht als Krankheit an sich anerkennt. Also es gibt da sehr wohl Möglichkeiten.
Das mit der Anerkennung durch die Weltgesundheitsorganisation ist tatsächlich 1991 geschehen. Ich wollte eben nur nachfragen, ob das die österreichischen Krankenkassen ähnlich sehen.
Also bei mir war es, wie gesagt, damals ein 10-wöchiger Aufenthalt und das ist alles von der Krankenkasse übernommen worden.
Wie schaut jetzt so ein Aufenthalt, eine Spielerentwöhnung, wenn man so will, aus? Wie darf man sich das als Außenstehender vorstellen?
Naja, das war dort, wo ich war, in Kärnten, jetzt mittlerweile wird das in Kalksburg auch für Spieler angeboten. Sie kommen dort hin, dann werden sie einmal die ersten 3 Wochen isoliert, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Nicht? Es gibt dort Gruppengespräche, es gibt Einzeltherapie. Ja, es ist eigentlich ein Spitalsaufenthalt. Nicht? Man fühlt sich dort wie unter einer Glocke. Man hat einmal 10 Wochen Zeit, alle seine ganzen Sorgen, die ja mit der Sucht einhergehen, da jetzt einmal zu vergessen und sich wirklich auf sich selbst zu konzentrieren und dann eben ja, mittels Therapiegesprächen halt das Problem anzupacken.
Also man befindet sich schon in einer Art psychischen Ausnahmezustand, kann man das so sagen?
Ja, unbedingt.
Ja, als Letzte in der Runde möchte ich Frau Elisabeth Kuttmohn, Rufname ist Lisa, weshalb ich jetzt dabei bleiben werde, vorstellen. Frau Kuttmohn, Sie sind Obfrau eines Vereins namens Kraft für Leben, der Menschen in Grenzsituationen, sowohl psychische als auch physische, begleitet. Können Sie in drei Sätzen beschreiben, was ist der Vereinszweck? Wofür wurde dieser Verein gegründet?
Wir versuchen Menschen, die sich in einer Grenzsituation fühlen, eine Plattform oder einen Raum zu schaffen, wo sie Gelegenheit haben, herauszufinden, was ihnen Kraft gibt, was ihnen Freude macht. Das ist nur ein Satz. Aber
wunderbar. Wie ist diese Selbsthilfegruppe entstanden?
Ja, das war so wirklich fast ein Zufall. Ich bin also die Gründerin dieser Selbsthilfegruppe. Ich habe selber einen schweren Unfall gehabt. Bin dank meiner Familie, Freunde und guter Ärzte und so weiter gut herauskommen, habe aber sehr viel miterlebt, dass das bei anderen nicht so ist, die da sehr auf sich allein gestellt sind. Und ich bin dann eines Tages in der Nacht, in der Früh aufgewacht und habe den Verein Kraft für Leben im Kopf gehabt und jetzt gibt es ihn halt seit 9 Jahren, glaube ich.
In welchen Situationen stecken Menschen, die sich an Sie wenden und um Unterstützung bitten oder um Unterstützung suchen?
Es ist vorwiegend also die psychische Grenzsituation, die Sie bei uns anrufen lässt oder kommen lässt. Beispiele wären jetzt zum Beispiel die Mutter von einem 18-jährigen Kind, das sich das Leben genommen hat, oder Personen, wo der Mann Alkoholiker ist oder wo man selber eine Krebsoperation hinter sich hat. Depression ist eigentlich sehr häufig, auch eben Einsamkeit ist das Grundthema. Manchmal auch finanzielle Sorgen, das ist für uns dann ein bisschen schwierig, weil die haben wir selber. Ja, oder auch durch körperliche Behinderungen, Einschränkungen, die eben dann zu psychischen Grenzsituationen fühlen. Und da versuchen wir auch dann, wir haben mal ein Theaterstück aufgeführt, wo eben körperliche und psychische behinderte Menschen mitgemacht haben, das einfach zu integrieren.
Wenn ich Sie im Vorgespräch richtig verstanden habe, dann spielt das Vorhandensein einer Gruppe für Menschen, die sich in Grenzsituationen befinden, eine große Rolle. Welche Aktivitäten gibt es von Vereinsseite, um zu vermeiden, dass jemand alleine bleibt und sich alleine in seinen Sorgen bewegt und verloren fühlt?
Also die Gruppen, die wir anbieten, sind zum Beispiel eine kreative Malgruppe, kreatives Schreiben. Dann haben wir eine Gruppe, die nennt sich Tanzstimme Atmung. Da werden so von Spirituals, Gospels, internationale Gruppentänze und so weiter gemacht. Meditationsgruppe gibt es, Wandergruppe. Das sind so die wöchentlichen Aktivitäten. 2 Cafés, wo es dann auch immer so spezielle Themen noch gibt, über die geredet wird. Aber wir versuchen eigentlich nicht so sehr über die einzelnen echten Probleme zu reden in diesen Gruppen. Da gibt es eine andere Möglichkeit. Sondern da wollen wir vor allem gemeinsam fröhliche, schöne Stunden verbringen. Und jeder kann eben probieren, was einem gut tut, was einem gefällt.
Aus Ihrer Erfahrung, wie kommen die Menschen, die bei Ihnen Rat suchen, mit ihrer Umwelt zurecht? Wie reagiert der Normalverbraucher auf einen psychischen oder physischen Ausnahmezustand?
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Wie mit den Menschen draußen?
Wie agiert die Umwelt quasi, wenn ich jetzt sage, ich befinde mich in einer psychischen Ausnahmesituation?
Ich würde jetzt fast sagen, aufs Erste, das ist jetzt ein bisschen spontan, die Umwelt reagiert gar nicht sehr, weil sich die Menschen in einer psychischen Grenzsituation häufig sehr zurückziehen. Und die Umwelt das daher oft gar nicht so mitkriegt. Eigentlich ja, ich glaube, das trifft es eh schon vielleicht jetzt in der Mehrzahl. Und da habe ich einfach festgestellt, dass diese Bezeichnung Kraft für Leben, wirklich viele Menschen drücken das aus, wenn sie das gelesen haben oder gehört haben, dass sie diese Worte angesprochen haben oder Grenzsituation, dass sie das Gefühl haben, da kann ich jetzt was holen für mich.
Frau Linz, können Sie sich in der Beschreibung wiederfinden, im Sinne dessen, dass Fibromyalgie ist auch eine nicht sichtbare Krankheit. Wie gehen Nachbarn, Eltern, Freunde damit um?
Also meine Eltern wissen die Diagnose Fibromyalgie. Sie akzeptieren sie still. Es wird nicht gesprochen darüber. Mein Mann weiß es seit Anfang an. Also der hat meine ganzen Sachen mitbekommen, die ich fühle. Und er akzeptiert es. Es wird im Großen und Ganzen nicht darüber gesprochen. Jedoch jetzt innerhalb von den letzten 4 Jahren, muss ich sagen, akzeptiert er etliche Sachen, die ich tun muss dazu.
Herr Sönberg, wie sind Ihre diesbezüglichen Erfahrungen, wenn man sich als Spielsüchtiger outet? Wie reagieren Freunde, Bekannte, Verwandte darauf?
Also jetzt ist ja schon um einiges besser, weil das Thema doch schon populärer geworden ist. Aber so vor 10 Jahren ist man da meistens auf Unverständnis gestoßen. Nicht? Also wenn man gesagt hat, man hat mit dem Spülen ein Problem, hat man zur Antwort gekriegt, dann gehe ich nicht mehr hin. Nicht? Also es ist, die Unwissenheit war da schon sehr verbreitet, sage ich jetzt einmal, aber es wird immer besser und besser. Nicht? Man stoßt ja immer wieder, leider Gottes, auf die Thematik und wie gesagt, jetzt ist es schon ein bisschen besser.
3 unterschiedliche Selbsthilfegruppen, Vereine, aber scheinbar doch eine Art von Parallelen, wenn man so will. Eine Frage an die Runde. Was glauben Sie, müsste getan werden, um das Schweigen zu brechen? Um die Akzeptanz zu erhöhen, jetzt für die jeweils eigene Zielgruppe, sage ich einmal.
Mehr Akzeptanz der Ärzte gegenüber dem Patienten. Einfach glauben, wenn ein Mensch, wenn ein Patient kommt und sagt, er hat überall Schmerzen, dass man es ihm glaubt auch. Und es ist sehr oft passiert, das bei uns, dass ein Arzt sagt, naja, das haben andere auch und fertig. Das hilft uns absolut nicht.
Das Problem ist, dass diese Schmerzen, die verspürt werden und von der Akzeptanz der Ärzte es zwar aufgenommen wird, ja, jedoch wenn ein Rheumapatient, ich sage es einmal unter Anführungsstrichen, oder Anderwärtige, die Diagnosen haben und Schmerzen haben, zu den Ärzten gehen und diskret das Problem ansprechen, Hilfe bekommen. Ja. Wenn ein Fibromyalgie-Patient zum Arzt geht und er sagt, er hat zum Beispiel, so wie ich, meine Unterarme andauernd Schmerzen, ja, dann sagen sie, machen sie Entspannungsübungen. Ja. Also wir bekommen in dem Sinn keine Medikamente und keine Hilfen und keine Infostellungen, wo man sich hinwenden kann, um effektiv gegen seine Schmerzen etwas zu tun. Ja. Also wir werden eigentlich weggeschickt. Und die meisten hoffen, dass man halt auch dann nicht mehr kommt.
Gibt's noch etwas, Frau Gutmann, was Sie anmerken möchten, weil Sie vorher so nickend geschaut haben?
Ich habe jetzt da eher so zugehört. Aber anmerken möchte ich doch auch noch, dass ich glaube, was jetzt vor allem Menschen mit psychischen, nennen wir es mal Problemen, zu tun haben, dass von der Umwelt einfach sehr viel Geduld wird immer wünschen für solche Menschen, weil psychisches Kranksein oder vor allem gesund werden oder stärker werden, braucht viel, viel Zeit. Und da geduldig sein, wenn ein Mensch mit Depressionen hat oder gesünder wird, das braucht viel Geduld und Zeit und nicht eben auch weiter und du und steh auf und geht schon.
Den letzten Worten oder dem letzten Satz von Ihnen, Frau Gutmann, folgend hören wir nun einen Künstler mit Behinderung namens MC Ron. Er singt einen Titel von Xavier Naidoo, Dieser Weg wird kein leichter sein, aber schlussendlich, wie man an Ihnen allen hier sehen kann, ein durchaus erfolgreich. Danke fürs Kommen.